die Leute zwar kaufen und du kannst eine Farbe wieder auswählen, aber vielleicht bezahlen die erst nach 9 Monaten.
China Hotpot, Podcast über Business-Erfahrungen der deutschen Mittelstands in China. Sie hören Interviews mit Unternehmern, Manager und China-Experten und gewinnen dadurch Managementwissen über Strategie, Vertrieb und Marketing, Team- und Organisationsentwicklung und viel mehr für Ihren eigenen Erfolg im Markt China. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber.
Hallo Günther, wie geht's dir?
Ganz prima, also dafür, dass es so früh ist, bin ich schon relativ fit, danke.
Das stimmt. Also du hast schon mal einen Rekord gebrochen. Das ist die früheste Aufnahme von China Hotpot. Die
Ehrlich?
Aufzeichnung um 7 habe ich tatsächlich noch früher noch nicht geschafft, 7 Uhr morgens. Und in welcher Stadt bist du gerade?
Ich bin in der Nähe von Darmstadt. Ich bin in der Nähe von Darmstadt, weil ich hier Kunden besuche und dann geht es morgen von Frankfurt aus wieder zurück ins Reich der Mitte.
Ah, okay. Das heißt, du bist sozusagen mit aufgestanden um 7 Uhr. Du hast nicht das Vorteil von Standort China, sondern du bist auch in deutscher Zeitzone.
Ich bin extra früh aufgestanden, damit der Teint noch frisch ist und ich nicht gerade so alt aussehe, genau.
Sehr schön, sehr schön. Ich sehe schon, das wird eine lustige Runde sein. Hast du gestern noch ein bisschen vom Fußball mitbekommen?
Nein, ich habe mich so aufgeregt, Xiaolong, ich habe mich so aufgeregt. Letzte Woche, Freitag, habe ich Deutschland gegen Spanien geguckt und ich vertrage das sowieso nicht. Ich bin dann zeitweise rausgegangen, dann haben die Leute gebrüllt, dann bin ich wieder reingegangen. Das ist mir zu aufregend mit dem Fußball. Also
ja. Heute ist auch kein Thema bezüglich Fußball, sondern wir wollen ja über deine China-Erfahrung sprechen. Und du hast ja wirklich lange schon in China gelebt. Und wie lange war das und wie bist du nach China gekommen?
Ja, lange ja, aber noch nicht lange genug. Sorry, ich bin jetzt 19 Jahre in China. Ich bin 2005 als Stipendiat der Heinz-Nixdorf-Stiftung nach China gekommen. Und die Idee war eigentlich, also die Idee von Heinz-Nixdorf war, dass da die Leute nach China kommen, 6 Monate da bleiben, also ein halbes Jahr in China verbringen und dann wieder zurückkommen nach Deutschland und dann die deutschen Unternehmen mit China-Kompetenz nach vorne bringen. Aber irgendwie aus den 6 Monaten sind jetzt 19 Jahre nonstop geworden, also ununterbrochen.
Ja, Wahnsinn. Und was sind die wichtigen berufliche Stationen in der Zwischenzeit, in dieser 19 Jahren?
Also ich habe angefangen, habe für eine deutsche Verpackungsfirma einen Verkauf aufgebaut in China. Da war das schon das Thema irgendwie Preispolitik und Erwartungshaltung. Das war 2005 eben, 2006. Dann habe ich mich intelligenterweise kurz vor der Finanzkrise selbstständig gemacht. Das war okay. Dann kam diese Finanzkrise, diese Bubble, die da so geplatzt ist. Dann war das nicht mehr okay. Dann habe ich 8 Jahre ein deutsches Unternehmen geführt in Guangdong. Da ging es um Metallverarbeitung. Dann hatte ich eine Station in Ningbo, wo ich mehrere Jahre ein Einkaufsbüro geleitet habe für eine deutsche Firma. Und jetzt bin ich so seit mehr als 5 Jahren in Suzhou, also in der Nähe von Shanghai, wo ich ein italienisches Unternehmen führe. Druckguss, da geht es um Automobilteile und industrielle Applikationen.
Ja, das sind doch einige Stationen und von Guangdong nach Suzhou. Und wann ist der Zeitpunkt gekommen, und dass du dich entschieden hast, doch länger in China zu bleiben?
Ja, Xiaolong, es gibt nicht so diesen einen Heureka-Moment, wo man sich hinsetzt und sagt, jetzt ist es so, sondern time flies, wie man so sagt. Ne? Also auf einmal sind es dann 5 Jahre, auf einmal sind es 10 Jahre. Also es gibt nicht so diesen einen Moment, wo ich bewusst mich entschieden habe, da zu bleiben oder nicht wegzugehen, je nachdem, wie man es jetzt irgendwie framen will. Aber ich würde sagen, zwischendurch kommt man ja immer mal wieder nach Deutschland, man ist irgendwie unterwegs auch in anderen Ländern und dann kommt dieser Punkt, wo man sagt, ach, eigentlich ist das ganz gut in China, ich fühle mich ja wohl, es gibt gute Möglichkeiten da. Aber das ist so ein Hin und Her. Also ich habe gerade mit einem Kollegen gesprochen, der auch schon länger in China ist, und da haben wir beide gesagt, ach, Europa ist auch schön. Jetzt, wo ich mal fast 3 Wochen am Stück in Europa bin, denke ich, Europa ist gar nicht so schlecht. Also, aber die Bottomline ist, China ist immer noch irgendwie so die beste Adresse für mich.
Ja, ich habe auch mit einigen gesprochen, die haben mir gesagt, das ist häufig die Aufgabe, die man da in China bekommt, reizt einen.
Ja.
Und wenn man zurückkommt nach Deutschland, ich kann mich auch erinnern, als ich dann entschieden habe, als Familie aus China zurück nach Deutschland zu versiedeln, diese Umgestaltung seines Berufslebens am neuen Standort, das ist schon auch so also eine Herausforderung, so, ne?
Das glaube ich auch. Also das höre ich ja auch so. Ich höre das von Leuten, die zurückgehen, aber du merkst es ja auch selber, was Geschwindigkeit angeht. Das ist ja öfters auch thematisiert worden. Also diese China Speed. Man sieht das, wie schnell werden Produkte, neue Prozesse entwickelt in China. Wie langsam geht das durch diese deutschen oder europäischen oder wie immer Organisation. Also wenn man irgendwie gerne Action hat, und ich bin so ein Typ, der gerne Action hat, dann ist das in der Tat irgendwie in China schon eine bessere Adresse. Also das merkt man schon, ne, dass die Leute, geht alles schneller. Ob es unbedingt besser ist, ist nochmal eine andere Frage, aber auf jeden Fall halt, du merkst einfach, die Speed ist eine andere, ne?
Ja, also ich denke auch, dass du hast auch sehr früh schon die Führungsaufgaben bekommen oder bist du beauftragt, Führungsaufgabe zu übernehmen. Und das ist sicherlich auch spannend für junge Manager, dass man diese Aufgabe schon inne hat. Du hast ja vorhin schon mir erzählt, du hast für
Ja.
italienische Unternehmen, also du arbeitest jetzt für italienische Unternehmen, vorher als Geschäftsführer
Ja.
für deutsche Unternehmen und
Ja.
zwischendurch noch eine eigene Firma gegründet und
Ja.
vielleicht habe ich noch eine Firma vergessen. Und was sind eigentlich die Gemeinsamkeit in Herausforderungen der westlichen Firmen, die du als Geschäftsführer oder Führungskraft gearbeitet hast, die in China bekommen?
Du fasst das jetzt zusammen mit westlichen Unternehmen, so wie westliches Essen in China etc. Natürlich gibt es Nuancen zwischen deutschen Unternehmen und italienischen Unternehmen in der Art und Weise, wie man eine Firma führt, in der Art und Weise, wie man mit Mitarbeitern umgeht etc. Ich würde sagen, gemeinsam haben die alle dieses Problem der Autonomie, dass man den Leuten, oder andersrum gesagt, ich war gestern bei einem Kunden, die haben sehr erfolgreiche Niederlassungen in Tianjin schon seit 1985 und die haben von Anfang an sehr, sehr viel Autonomie dem lokalen Geschäftsführer gegeben und das funktioniert wunderbar. Also Autonomie ist ein Problem. Wie viel Freiheit gebe ich den Niederlassungen? Eine Herausforderung ist natürlich diese Preispolitik und damit verbunden natürlich diese Erwartungen, finanzielle Erwartungen, EBIT zum Beispiel. Das ist ein gemeinsamer Hotspot, wenn du so willst, von den westlichen Unternehmen. Dann Personal, also dieses Turnover von Personal, ist eine Herausforderung, weil du hast halt hier Familienunternehmen oder du kennst das aus Deutschland, wo halt Leute 20, 30 Jahre bei einer Familie, bei einer Firma sind. Ja, und du hast halt, hattest das, das ändert sich ja jetzt gerade auch in China, wo der Arbeitsmarkt sich so ein bisschen abkühlt, aber vorher hattest du ja echt einen unglaublichen Turnover von Leuten, von High Potentials, wenn du so willst, also die dann so Jobhopping gemacht haben, von Bosch zu New und dann von New wieder zu, keine Ahnung, zum anderen und dann, also innerhalb von einem Jahr und jedes Mal mit Steigerung. Also das ist so eine Herausforderung, die sich, glaube ich, alle westlichen Firmen da stellen müssen.
Ja, du hast auch
Ja.
lange als Geschäftsführer gearbeitet
Ja.
für die Firmen, die ich ja vorhin erwähnt habe.
Ja.
Und was ist
Ja.
deiner Meinung nach die Hauptaufgabe oder die Hauptaufgaben als lokaler Geschäftsführer?
Also ich würde sagen, zum einen ein vernünftiges Team zusammenzustellen, das heißt, die richtigen Leute einzustellen, die richtigen Leute auch zu halten. Das ist, weil der Unterschied, das sind einfach Leute. Maschinen etc., das ist im Prinzip egal. Der Punkt ist, welche Leute bedienen die Maschinen, welche Leute planen Prozesse, welche Leute entwickeln neue Produkte. Also alles dreht sich in meinem Fall jedenfalls um Leute. Das ist ein Punkt. Und das andere ist halt dann, so dieses Versuchen zu vermitteln, zur Zentrale und dieses ganze Spiel dann in Italien oder meinetwegen in Deutschland zu verkaufen. Aber ich würde sagen, Unterschied machen wirklich Leute. Die richtigen Leute zu finden und die richtigen Leute auch zu halten.
Ja, also gerade zu dem Thema werden wir auch später sprechen. Deswegen empfehle ich auch Zuhörer zu Ende zu hören, weil du gehst ja an neue Wege in deiner jetzigen Firma, um Vertriebsmannschaft aufzubauen. Und vielleicht kannst du vorab mal uns oder Zuhörer erzählen, was deine Firma macht und was sind die Produkte, wer sind die Kunden für euch?
Okay, also was wir machen in Suzhou, wir haben insgesamt zwei Niederlassungen, eine in Suzhou und eine in Mexiko. Ich kümmere mich um die chinesische Niederlassung und wir stellen da aus Aluminium und aus Zink Druckgussartikel her. Wir haben also einen Maschinenpark von etwa 12 Maschinen und stellen halt diese Artikel her. Die werden dann noch maschinell bearbeitet, verpackt. Es gibt Kunden, die sagen, wir wollen Oberflächenbehandlung haben. Kunden sind aus der Automobilwirtschaft, Kunden sind aus Elektronik, Kunden sind industrielle Leute, zum Beispiel, die sich mit Hydraulik beschäftigen. Wir haben etwa eine Exportquote von um die 50%. Das heißt, halb von dem, was wir produzieren, bleibt wirklich in China. Und davon nochmal so etwa die Hälfte wirklich chinesische Kunden. Und der Rest dann Domestic Business ist halt in China, aber halt ausländische Kunden. Das ist das, was wir machen. Das schwankt im Moment so ein bisschen. Im Moment haben wir etwa 120 Mitarbeiter, aber wenn es sehr gut läuft, dann geht das bis zu 150 Mann, die wir da haben.
Ja, verstehe. Und du hast ja vorhin gesagt, eine Mannschaft zusammenzustellen, gehört zu der Hauptaufgabe eines Geschäftsführers. Und du hast auch immer wieder mal erwähnt, ne, die Preispolitik. Das heißt, das Thema Vertrieb war schon für dich immer wichtig als Geschäftsführer eines KMUs in China. Und warum ist es so wichtig, Vertriebsmitarbeiter zu motivieren, bei Laune zu halten?
Ja, weil Vertrieb ist ja letztendlich, Verkauf ist ja sozusagen das Blut, das durch den Körper fließt. Und wenn da zu wenig fließt, das heißt, du hast Blutarmut, dann stirbst du irgendwann. Das heißt, das steht und fällt ja letztendlich damit, dass du eine Rechnung ausstellen kannst und die Rechnung auch bezahlt wird. Das kommt hier noch dazu. Du siehst ja jetzt gerade im Automobilbereich in China, dass die Leute zwar kaufen und du kannst eine Fahrpläne ausstellen, aber vielleicht bezahlen die erst nach 9 Monaten. Also es ist wichtig, einfach Verkauf zu haben. Wir wissen, dass ein gewisser Teil der Accounts wegstirbt. Leute, die gehen zu anderen Leuten, Leute verschieben ihre Produktion in andere Länder etc. Das heißt, kontinuierlich musst du einfach ausgleichen, dass Leute wegspringen, dass sie nach Thailand gehen, dass sie nach Vietnam gehen, nach Malaysia gehen etc. Und dafür brauchst du Leute, die jeden Tag aufs Neue irgendwie hungrig sind oder einfach das striken wollen. Das ist der Punkt, weil ohne Verkauf ist alles nichts. Ohne Verkauf brauchst du kein HR, ohne Verkauf brauchst du gar nichts.
Verkauf ist wichtig und dann auch die Motivation ist wichtig. Und wir wollen ja heute über den Schritt davor noch sprechen, was vielleicht sogar noch entscheidend ist, und zwar nämlich Auswahl der Vertriebsmitarbeiter. Und bevor wir das sprechen, was ist aus deiner Sicht die besonderen Herausforderungen für den Vertrieb eines deutschen oder europäischen Mittelstandsfirma in chinesischen Markt?
Ja, es ist, wie gesagt, diese Erwartung, ähnliche Preise durchzusetzen oder durchsetzen zu können wie auf anderen Märkten. Und das funktioniert nicht. Ich weiß halt, als ich mich mit Verpackung beschäftigt habe, da ging es um Fast Moving Consumer Goods, Kosmetik, große Konzerne normalerweise. Und da sagten halt die Chinesen, okay, wir finden dein Produkt gut, dein Produkt ist sicher, das führt dazu, dass unser Prozess stabil ist, etc. Und wir sind bereit, dir 10% mehr zu zahlen als den chinesischen Konkurrenten. Das fand ich jetzt rückblickend schon ziemlich großzügig. Mittlerweile ist das auch nicht mehr so. Also ich würde sagen, es gibt eine gewisse Premium, die man bereit ist zu zahlen, weil du hast halt mehr Sicherheit, du kannst deine Qualitätsabteilung sozusagen outsourcen an deinen ausländischen Lieferanten, in dem Fall uns, das ist alles okay. Und dafür bist du bereit, ein bisschen mehr zu zahlen, aber nicht 30 oder 40%. Und das ist halt so diese Thematik. Du bist in einem sehr sensiblen, preisintensiven Markt. Du hast Wettbewerber, die unter Kosten verkaufen. Das sieht man immer wieder. Das hört man auch von chinesischen Mitbewerbern, dass die sagen, wir wissen nicht, wie die das machen. Aber es ist halt so. Da muss man halt sich irgendwie zurechtfinden oder einen Weg aus dieser Suppe finden.
Ja, Preissensibilität sehr, sehr
Ja.
hoch und insofern Herausforderung für die Vertriebsmannschaft
Ja.
ist sicherlich auch
Ja.
nicht einfach. Es ist ja nicht nur Preis, sagen auch viele. Was sind die Ansätze, die du unternommen hast bis jetzt, bevor wir jetzt zu der jetzigen
Ja.
neuen Wege kommen, wie du
Ja.
deinen Vertriebsmitarbeiter
Ja.
aussuchen möchtest? Was hast du bis jetzt ausprobiert, um den lokalen Markt zu erschließen oder noch mehr zu erschließen? Und was sind die Erkenntnisse daraus?
Also es gibt, würde ich sagen, erstmal Missverständnisse, die man irgendwie selber vor sich wie so eine Monstranz vor sich herträgt. Ein Missverständnis ist dieses vielfach diskutierte Relationship Guangxi, was meines Erachtens überbewertet ist oder sagen wir mal im Moment dabei ist, sich ein bisschen zu verändern. Das heißt, man stellt Leute ein oder ich habe Leute eingestellt, ein bisschen älter, Männer, in der Idee, okay, die kommen aus dem Business, die können sich dann da, die kennen schon ihre Leute, die gehen irgendwie zusammen essen, die sind zusammen im Karaoke oder was immer da noch kommen mag, etc. Man kennt sich, man hilft sich, irgendwelche Seilschaften. Das, denke ich, war so das Missverständnis, dem man irgendwie aufgesetzt ist, also ich jedenfalls. Dann, dass man Leute sagt, okay, du kriegst ein gewisses Gehalt und dann kriegst du natürlich Geld für ein neues Business. Aber ein neues Business zu entwickeln, das dauert länger, als man das irgendwie denkt. Das heißt, weil irgendwann haben die Leute dann keine Motivation mehr, weil die schaffen es nicht, in der vorgegebenen Zeit ein neues Business zu entwickeln und springen dann irgendwie ab. Also das sind so verschiedene Dinge. Der ganze Markt irgendwie ist dabei, sich zu ändern. Wir haben dieses Thema AI, was da reinspielt. Ich habe es gerade zu meinem Chef gesagt. Also vielleicht ist es demnächst irgendwie ein reines AI-Spiel, dass AI irgendwelche Reverse Auctions irgendwie veranstaltet und dann AI dran stattfindet, wie auch immer. Da sind wir im Moment so dabei, irgendwie das zu beobachten, zu gucken. Das sind so die Misskonzepte, die man hatte irgendwie. Also es gibt so dieses, man sitzt zusammen, was haben wir gemacht? Wir haben Messen besucht, irgendwie sehr schwieriges Thema, Fachkonferenzen, etc. Also so dieses Oldschool Approach, wenn du so willst, irgendwie so. Und das war nicht von großem Erfolg gekrönt, um es irgendwie positiv zu auszudrücken. Ne?
Also viele Jahre in der Industrie und viele Leute kennen und ja, gutes Netzwerk. Und das waren die Kriterien wahrscheinlich auch damals für euch, für dich, Mitarbeiter im Vertrieb auszuwählen. Du hast ja mehrfach, also wir haben mehrfach erwähnt, dass wir über die neue Wege sprechen. Was sind da eigentlich jetzt die wichtigsten Kriterien für dich, um neue Vertriebsmitarbeiter auszuwählen?
Also ich will noch kurz vorwegschieben, dass sich natürlich die Arbeitsmarktsituation auch in China geändert hat. Also wir haben ja in China pro Jahr etwa 600.000 Absolventen, Uni- und College-Absolventen. Und der Arbeitsmarkt, also die etwas abgekühlte Wirtschaft, kann die im Moment gar nicht aufnehmen. Das heißt, du hast einen gewissen Teil der jungen Leute, die wollen unbedingt fürs Government arbeiten, weil es als eiserne Reichsschüssel irgendwie gilt, etc. Worauf ich hinaus will, ist, dass sich der Pool der potenziellen Mitarbeiter auch ein bisschen geändert hat. Das heißt, du kriegst jetzt junge Leute irgendwie, die vorher einfach nur gepokert haben, etc. Auf einmal haben die halt festgestellt, oh, es läuft nicht so gut, da muss man sich vielleicht ein bisschen anstrengen. Was für mich, ich würde sagen, die zwei wichtigsten Punkte jetzt sind bei neuen Verkaufsmitarbeitern, wäre zum einen Resilienz und zum anderen Aggressivität. Resilienz, ganz normal, Sales ist halt, du klopfst bei 100 Türen irgendwie an und 99 Türen knallen dir diese Tür vor die Nase und dann eben nicht aufzugeben, sondern bis zur nächsten Tür, zur hundertsten zu gehen, wo vielleicht dann irgendwie ein Auftrag wartet. Resilienz ist auch wichtig halt. Wie gesagt, da bist du bei diesem europäischen Ding, weil du musst deine Projekte irgendwie auch intern verkaufen. Nach Europa natürlich, da bist du wieder bei diesem Thema Preiserwartung, aber du musst auch in der Lage sein, Projekte intern voranzubringen als Verkäufer. Das ist auch was ich unterschätzt habe. Das heißt, weil auch intern die Organisation, Engineering, Qualität etc., die ticken anders. Die müssen halt jetzt auch irgendwie umgestellt werden, schneller sein, aggressiver sein, sich mehr zutrauen etc. Also ich würde sagen, so Aggressivität und Resilienz. Aggressivität ist einfach zu sagen, okay, das ist jetzt ein ganz krasser Verdrängungswettbewerb, da muss man irgendwie am Ball bleiben. Da darf man nicht sagen, okay, dann vielleicht ein andermal oder so, sondern das sind so, würde ich für mich sagen, würde ich sagen, so die beiden Pole, die beiden wichtigen Stellschrauben, Resilienz und Aggressivität.
Und das ist interessanterweise beide keine fachliche Qualifikation.
Nein, nein. Also das war auch so ein Thema, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen jemanden in unserem Fall, am besten jemand, der Mechanical Engineering studiert hat und dieses und jenes. Und das würde ich überbewerten, weil du hast auf den Kundenseiten ist eine Menge Kompetenzen. Da ist der Einkäufer ja auch kein promovierter Maschinenbauer in den meisten Fällen, in 99,9% der Fällen, sondern der repräsentiert ja nur einen gewissen Bedarf. Und intern jetzt auf unserer Seite, du hast Ingenieure, du hast Prozessingenieure, du hast Qualitätsleute etc. Das ist meines Erachtens überbewertet. Also ich sehe viele, viele Quereinsteiger. Und dann, ich meine, solange du nicht irgendwie Kernkraftwerke verkaufst oder Raketentechnologie, glaube ich, ist das alles ein bisschen überbewertet. Also diese sogenannte Fachkompetenz. Also ich glaube nicht, dass es irgendwas gibt im normalen Business, wo man nicht nach 3, 4, 5, 6 Monaten wenigstens grob eine Vorstellung hat, um was es da eigentlich geht.
Ich glaube,
Wie gesagt, es sei denn,
diese
es wäre jetzt Medizin
Fachkompetenz,
oder Lebensmittel, ja, ist
ja, ich
überbewertet.
denke, diese Fachkompetenz oder Stahlgeruch, es ist auch deutsches Ding, oder?
Ja,
Das
ja.
ist in anderen Ländern wahrscheinlich schon ein bisschen toleranter, technische Produkte zu verkaufen, wenn man nicht von der Fachrichtung kommt, ist auch wohl okay.
In Amerika auf jeden Fall. Wir haben ja vorab drüber gesprochen. Ich habe früher für eine amerikanische Firma gearbeitet. Da hättest du Priester sein können. Hauptsache, du verkaufst jetzt. Oder du hättest vielleicht vorher, wärst du Kindergärtner gewesen und jetzt verkaufst du irgendwie Polymere. Das ist egal. Hauptsache, du verkaufst. Aber in Europa, also ich bin jetzt für ein italienisches Unternehmen ja unterwegs, da hat man schon so die Idee, das wäre schon besser, wenn da einer aus dem Bereich kommt und das schränkt schon mal diesen Pool an Kandidaten ein und dann versuchst du halt diese Leute zu verkaufen. Also es geht dann, das war mein Fehler, ich habe halt versucht, okay, jemand vom Fach und dann natürlich auch direkt sprachlich. Also der oder die soll dann am besten auch Englisch können, gutes Englisch, damit man die in Italien versteht. Aber das ist eigentlich irrelevant, der soll verkaufen oder die soll verkaufen und am besten natürlich auf Chinesisch. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben halt Kandidaten gefunden und intern verkauft. Fachlich okay, Bachelor in Engineering, gutes Englisch, kann sich irgendwie ausdrücken, aber der soll sich ja nicht intern bei uns ausdrücken, sondern der soll irgendwie beim Kunden scoren.
Richtig. Und was auch dazu kommt, ist auch häufig ist die Arbeitsteilung in China sehr spezifisch oder sehr kleinteilig im Vergleich zu vielleicht in eine deutsche Organisation, das doch dazu tendiert, dass ein Verkäufer doch unterschiedliche Aufgaben innehat.
Ja.
Und deswegen erwartet man auch von einem Verkäufer da auch unterschiedliche Qualifikationen.
Ja.
Und in China ist durchaus möglich, oder vielleicht auch soll auch so sein, wenn derjenige nur für, sag mal, für die Kaltakquise BD
Ja.
zuständig, dann sollte er nur
Ja.
die Tür aufstoßen. Dann
Genau.
für andere Aufgaben kommen andere wieder rein, ne?
Genau. Und wir sehen halt jetzt ganz kurz zu dieser Flashback zu diesem Thema AI, dass gewisse Funktionen sowieso dann irgendwann automatisiert werden, etc. Also das ganze Spiel ist dabei, sich irgendwie zu ändern und da muss man sich entweder anpassen oder man macht halt den Laden zu.
Zusätzlich vielleicht ist auch Risikomanagement gar nicht so schlecht, wenn man sozusagen Vertriebler hatte, nur für eine kleine Teil von Aufgabe, dass man nicht wirklich abhängig ist von bestimmten Vertriebler. Wenn der weg ist,
Richtig.
dann ist das ganze Geschäft steht so, ne?
Stimmt alles zusammen. Also ich hab's dann ein anderes Thema, was irgendwie auch falsch angeschätzt wird. Meines Erachtens ist das Thema Frauen und Männer. Also du erinnerst dich, dass Mao Zedong gesagt hat, die Hälfte des Himmels lastet auf den Schultern der Frauen. Also
Das stimmt.
der war schon mehr so aus, wenigstens offiziell oder auf der Oberfläche, Gleichberechtigung, sagt man in Deutschland. Und ich denke, ein Riesenthema, was man wirklich unterschätzt, ist diesen Riesenpool an Frauen, die wirklich in den meisten Fällen cleverer sind als die Männer. Ich sage das als Mann. Und die sind top. Ich weiß, dass ich in einer Fabrik, die ich geführt habe, da in Guangdong, hatte ich eine junge Frau eingestellt und die war aggressiv, die war fit, etc. Nur ich habe das dann auch mal vergessen, man wird ja irgendwie auch älter. Also man muss auch weg von diesen Männerding. Männer ist natürlich wieder diese Oldschool, man geht zusammen essen, man trinkt, Frauen trinken nicht etc. Aber dieses ganze Thema ändert sich sowieso, das ist nicht mehr relevant. Gerade jetzt so bei dieser jüngeren Generation, und ich denke, das ist ein Riesenpotenzial. Ich kenne deutsche Maschinenbauer in China, die super Erfolg haben mit Frauen, die wirklich sehr komplexe Dinge da verkaufen, aber sehr, sehr erfolgreich sind. Die haben so diese, du weißt ja selber, chinesische Frauen, diesen Biss, und die bringen eine gewisse Grundaggressivität mit. Da kommen viele Männer gar nicht mit, gerade wenn sie so aus Shanghai kommen, ne?
Ja, das
Ja.
sehen wir ja, dass was Olympiade oder Sport angeht,
Ja.
chinesische Frauen sind deutlich erfolgreicher als die Männer.
Ne, also das ist was man überhaupt nicht unterschätzen soll. Also ich arbeite sehr gerne mit Frauen zusammen. Wir haben sehr viele Positionen besetzt mit Frauen. Und jetzt Thema Sales. Versuchen wir unser Glück mal jetzt mit jungen Frauen.
Ja, sehr gut. Also wir haben jetzt über die Auswahlkriterien gesprochen
Ja.
und ich denke, mit diesen neuen Kriterien vielleicht hast du ja auch neues Vorgehen oder neue Prozesse überlegt. Wie läuft
Ja.
jetzt der Recruiting-Prozess?
Also das kann ich dir sagen, weil wir es jetzt konkret mal durchgespielt haben. Ich habe mir mal ganz ehrlich überlegt, was will ich eigentlich? Also weg von diesen ganzen Missverständnissen und Sachen, die man sich auch selber vormacht. Das ist ja auch ein Problem. Also diese Ehrlichkeit zu sich selber. Das ist ja so. So, da habe ich also mir verschiedene Fragen ausgedacht. Dann online haben wir nach Kandidaten gesucht, die gesagt, das ist jetzt gerade einfacher, weil der Markt ziemlich lahm ist, etc. Dann haben wir die Leute eingeladen, sind diese Fragen durchgegangen und haben zum ersten Mal in unserem Fall ein Assessment Center, wenn du so willst, durchgeführt, wo insgesamt waren es 5 oder 6 Kandidaten, ein Thema hatten, was sie zusammen beackern sollten und auch präsentieren sollten. Das heißt, wir haben einmal ein Thema gesetzt, da ging es um AI, by the way, ganz interessant. Ein AI-Thema sollten die beackern, und wir haben dann beobachtet, wie ist so diese Dynamik, also wer bringt da wirklich was zur Party? Wer ist der oder diejenige, die sich da irgendwie produziert und so irgendwie verkaufen will? Und wie gehen die irgendwie mit kleineren Konflikten um? Sagen wir mal so. Das haben wir uns angeguckt. Das war sehr interessant beobachtet. Daraus resultiert dann 2 Kandidatinnen, die von Interesse sind. Mit denen haben wir einen psychologischen Test gemacht. Das geht online, wo halt Fragen beantwortet werden müssen, und die werden halt professionell ausgewertet. Nicht intern bei uns, also nicht so ganz pseudowissenschaftlich, sondern von irgendwelchen chinesischen Online-Tools. Wie gesagt, das muss man bezahlen, wo dann gewisse Punkte abgefragt werden und wo man dann ein klareres, vielleicht ehrlicheres Bild hat von den Kandidaten. Und dann die nächste Stufe ist dann, die passiert nächste Woche, wenn ich wieder zurück bin in China, dann gibt es halt dann Interviews. Und dann sehen wir weiter.
Verstehe. Und die Assessoren, wer spielt eigentlich Assessoren?
Das war in unserem Fall HR, also meine sehr, sehr gute und sehr witzige HR-Managerin und eine Mitarbeiterin, eine andere Mitarbeiterin, die haben das beobachtet, die haben das gefilmt, die haben Notizen aufgenommen, etc. Und so war es halt dann, ja.
Was genau guckt ihr in Assessment, oder welche Fähigkeiten werden dann genau beobachtet?
Ja, also dieses Thema Aggressivität und Resilienz. Ich meine, wenn du so ein Team hast, du weißt es besser als ich. Also dieses chinesische Schulsystem, chinesisches Hochschulsystem ist wesentlich wettbewerbsintensiver als in Deutschland oder im Westen. Das heißt, ganz ehrlich gesagt, die sind nicht darauf trainiert, im Team zusammenzuarbeiten. Das ist nicht, vielleicht ändert sich das auch, vielleicht ist das auch ein Misskonzept, aber während man irgendwie in Deutschland immer so Stuhlgruppen bildet und irgendwie versucht, einen Kompromiss zu finden, etc. Und jetzt haben wir die halt in eine Situation gebracht, wo sie das müssen. Wo sie wissen, es geht nicht darum, dass ich der Einzige bin, sondern es geht darum zu sagen, okay, es gibt ein Problem, so ein bisschen zu moderieren, aber natürlich sich selber auch so ein bisschen zu produzieren. Was auch nicht im chinesischen Naturell steckt, sich, sagen wir mal, anders als ein Amerikaner meinetwegen, zu sagen, ich bin irgendwie so der Beste. Das heißt, einerseits so ein bisschen Teamfähigkeit zu demonstrieren, das war so der Punkt, aber nicht zu vergessen, sich selber zu produzieren. Und dann bist du wieder bei diesem Thema Resilienz. du hast halt vier oder fünf andere, die genau das Gleiche wollen wie du. Das heißt, das ist so ein Tanz auf dem Vulkan, wenn man so will, dann Kompromisse finden. Einerseits zu demonstrieren, ich kann das, Resilienz, ich kann Aggressivität, aber ich kann auch Teamfähigkeit, weil am Ende des Tages muss ja doch in der Firma wiederum mit Leuten zusammenarbeiten. Das bringt ja nichts, du stellst ja keinen Rambo ein, das geht ja nicht. Ich finde Rambo super, mir gefällt auch die Idee von Rambo, aber so funktioniert das ja nicht. Du hast ja immer noch intern Leute, mit denen du zusammenarbeiten musst, wo du dich so durchsetzen musst. Das waren eigentlich so die Punkte, die wir da abgefragt haben, abgemacht haben, ja.
Das geht ja fast in die psychologische rein, gerade bei
Ja,
Assessment oder die
ja,
Aufgabe auszudenken und so weiter.
ja.
Das sind alles so ja doch sehr fachlich getrieben. Sag mal, Komponente habt ihr selber entwickelt und was habt ihr dann von extern quasi diese Know-how geholt
Extern
für
haben wir
diese
gar nichts geholt.
Gestaltung?
Extern haben wir gar nichts geholt, überhaupt gar nichts, sondern ich habe halt recherchiert online und habe halt gesagt, was sind so die Punkte, die einen guten Verkäufer in der jetzigen Zeit ausmacht. Und daraus dann, wenn du so willst, Fragen entwickelt, Situationen entwickelt. Und dann, weil ich halt ein fauler Sack bin, Verzeihung, habe ich halt gesagt, okay, dann hier zwei Vögel mit einem Stein erschlagen, wie der Engländer sagt, oder zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagen, sagt man im Deutschen. Die haben halt ein Problem beackert, was mich eh interessiert. Da ging es halt um AI-Lösungen für den Verkauf. Das heißt, nach der Veranstaltung, die wir da zusammen ja besucht haben, die du veranstaltet hast in Shanghai, habe ich halt gesagt, okay, das sind so diese AI-Tools. Was gibt's denn so in China schon? Das war so meine Frage. Dann haben wir das vorher rausgesucht und dann war halt mein Punkt. Ich habe den, die wir haben dann fünf, glaube ich, Tools rausgesucht, die in China schon eingesetzt werden und haben wir halt gesagt, okay, überlegt euch mal, welches ist das, wo ihr sagen würdet, das wäre das beste Tool für mich, um Erfolg zu haben, hier an der Stelle von EDT. So heißt meine Firma, by the way, in China, EDT. Das heißt, ich wollte verschiedene Sachen mit, einerseits gute Kandidaten, andererseits weiß ich jetzt aus deren Perspektive jedenfalls, welches AI-Tool wohl am interessantesten ist oder am meisten Erfolg verspricht. Also so eine Art
Ja, geschickt.
Win-Win-Situation. Aber dieses ganz, wenn es dann ganz wissenschaftlich wird, also diese psychologische Auswertung, die haben wir dann nachher online gemacht. Da gibt es Institute, wo halt intelligentere Leute sitzen und Leute, die halt sich mit nichts anderem beschäftigen als mit diesem psychologischen Aspekt.
Ja.
Genau.
Also wir müssen die Zeit noch nehmen. Deine Firma heißt EDT, Diecasting Technology,
Ja,
Suzhou
genau.
Company Limited. Also so viel Zeit muss sein.
Genau. Ja,
Ja,
genau.
jetzt zum Schluss nochmal die neuen Prozesse, die neuen
Ja.
Erkenntnisse und Auswahlkriterien. Und ihr seid ja fast durch mit der Auswahl von zwei neuen
Ja.
Mitarbeiterinnen. In dem
Ja.
Fall sind da wirklich zwei
Ja.
Mitarbeiterinnen. Wo ist in dem Prozess noch Unsicherheit oder wo sagst du noch Risiken, die du siehst, ob der neue Prozess gut funktioniert, also dieser Recruiting-Prozess?
Also ich würde sagen, der Erfolg, bei dem Erfolg, bei diesem Gesamterfolg würde ich sagen, gibt es zwei Komponenten, mindestens zwei Komponenten, die kritisch sind. Das erste ist, du weißt ja selber, man verkauft sich immer besser, als man ist. Das ist normal. Das heißt, man darf jetzt nicht so bescheuert sein, auf Deutsch gesagt, und sagen, okay, so wie er oder sie sich jetzt benommen hat im Assessment Center, so sind die halt. Die wissen ja, dass sie beobachtet werden. Das ist das eine. Die wissen auch, wenn man diese psychologischen Fragen dann stellt, also dieses Assessment, weiß man es auch. Also da sind gewisse Fragen und wenn du nicht ganz bescheuert bist, dann weiß es schon in etwa, ja, jetzt wäre es schon besser, wenn ich das antworte. Innerlich denke ich zwar, das ist gar nicht so mein, aber ich denke, das ist gefordert. Also der Punkt ist, die Reality-Check muss halt zeigen, dass das, was beim Assessment und bei diesen Interviews rausgefunden ist, wirklich der Wahrheit ziemlich nahe kommt. Da ist ein großes Fragezeichen, das Ganze ist normal. Und das andere, und ich würde sagen, das ist mindestens genauso wichtig, ist diese Ehrlichkeit zu sagen, okay, wir haben ja auch ein Problem in unserer Organisation. Das heißt, okay, wir haben jetzt aggressive, resiliente, tolle junge Leute etc., die Erfolg haben wollen, Hunger nach Erfolg haben. Was ist denn auf unserer Seite? Was ist denn intern? Also wie müssen wir uns auch umstellen und mit den Leuten umgehen? Wie müssen Prozesse der Preisfindung, der Entwicklung etc. angepasst werden, um da auch ein Match zu zu haben. Also zu glauben, ich stelle da jetzt zwei Verkaufsgenies ein und dann lege ich mich einfach zurück und dann kommen schon die Aufträge und dann kommt schon irgendwie wie bei so einem ATM irgendwie das Geld unten raus. Das ist ja auch Idiotie. Das wird ja so nicht funktionieren. Und da bist du natürlich bei diesem Damoklesschwert, und das heißt halt Konflikt. Das heißt, wenn du Leute hast, die aggressiv sind, die Sachen reinschleppen, dann wird es irgendwann zu Reibungen kommen. Oder andersrum gesagt, wenn es nicht zu diesen Reibungen kommt, dann läuft irgendwas schief. Dann ist entweder meine Organisation schon perfekt, wovon ich eher nicht ausgehe, oder die Verkäufer strengen sich nicht genug an. Also wenn jemand rausgeht, aggressiv ist und sagt, hier ist jetzt RFQ, ich habe einen Target Price, etc., etc., ich muss innerhalb von 2 Tagen irgendwie anbieten, jetzt mach mal, und dann müsste normalerweise der Punkt kommen, wo so eine Art Reality-Check auch, was die Organisation angeht, kommt, wo dann die Organisation die irgendwie hängen lässt, zu langsam ist, zu sicher spielt, ja, was dann zu höheren Preisen führt, etc., etc. Also das sind die Aspekte, würde ich sagen. Also da muss man ehrlich sein. Ehrlichkeit einerseits in Bezug auf die Kandidaten, nicht so hohe Erwartungen in dem Fall, und natürlich auch die Organisation, weil die Organisation ist ja auch irgendwie eingefahren. Automobil, ja. Wenn du vorher, denk mal so, wie früher Mercedes Auto verkauft hat, da war eine Wartezeit von einem Jahr, und dann, wenn man sich beschwert hat, haben die gesagt, Mercedes kauft man nicht wie geschnittenes Brot als Beispiel, ja. Also, so hast du ja deine ganze Organisation schon irgendwie eingenordet irgendwie, und die musst du halt jetzt irgendwie auch so ein bisschen geschmeidiger machen, sagt man in Deutschland jetzt, ne?
Ja, wie lange Zeit brauchst du, um zu sagen, ob dieser neue Prozess funktioniert hat oder die neue Art von Verkäuferin wirklich zum Erfolg bringen? Und da würde ich gerne nochmal so ein Follow-up-Interview mit dir führen.
Ja, da würde ich mich auch darüber freuen, weil es dazu führt, dass ich da irgendwie ein bisschen drüber reflektiere. Ich würde dann nochmal dieses jetzige Interview mir nochmal angucken, so vorher und nachher. Also ich würde sagen, realistisch würde ich sagen, 6 Monate.
6 Monate.
Ich habe 6 Monate, und dann bist du natürlich 6 Monate, dann sind wir gerade vor dem chinesischen Neujahr, also vor dem Frühlingsfest. Also ich würde sagen, so kurz vor dem chinesischen Frühlingsfest oder danach, kann man da mehr zu sagen. Da muss man auch ehrlich sein. Also dann
Ja,
hast du
passt auch
natürlich,
ganz gut.
passt gut, ja, kann man irgendwie das
Passt
schon so ein bisschen
genau.
dekorieren
Genau,
mit roten.
dann bist du sowieso bei der Überlegung, Bonusverteilung an die Vertriebsmitarbeiter oder nicht, dann bist du
Ja.
sowieso auch schon mit bei.
Bonus, wie gesagt, man muss den Bär ja erst erlegen, ehe man das Fell verteilen kann. Also ich würde sagen, guck mal, das hängt ja auch von den Produkten ab. Also wir sind ja unter anderem im Automobil unterwegs. Da hast du ja teilweise Vorlaufzeiten von mindestens einem Jahr.
Das
Also
stimmt.
bei uns ist es ja nicht so, dass du irgendwie sagst, ey, ich verkaufe jetzt was. Das gibt's auch, aber das ist eher die Ausnahme. Aber wenn wir in 6 Monaten irgendwas scoren können, dann wäre ich wirklich sehr zufrieden. Weil ich
Ja,
das ja
okay.
auch, weil wir müssen das ja auch innerhalb verkaufen. Das ist was wir ja noch nicht so, sagen wir, berührt haben, ist, die Leute in der Organisation gucken ja auch um, oh, jetzt hat er da zwei junge Mädchen eingestellt in dem Fall, oder junge Frauen, soll man besser sagen. Jetzt sind wir aber mal gespannt. Also da ist auch so eine Erwartungshaltung von der Organisation her und wie die Organisation damit umgeht, ne? Die müssen ja, wie gesagt, auch umdenken, ne?
Das ist richtig. Das ist richtig. Und ja, ich finde es immer gut, ne? Auch wieder zurück zum Fußball, der Nagelsmann probiert ja auch wieder eine neue Art Mannschaft zu machen im Fußball für die deutsche Mannschaft. Und aber auf jeden Fall ist es gut, dass da frischer Wind reinkommt im Vertrieb. Oh, ja, zum Schluss, Günther, wer wird Europameister?
Der mehr Tore am Ende schießt. Das ist so viel, so
Wie
viel.
weise. Sehr diplomatisch aus.
Ja, aber ich will dir sagen, in Bezug auf das deutsche Team, das ist ja alles richtig, was du sagst. Du hast so diese Jungen und trotzdem habe ich mich gewundert. Ich bin ja dann nochmal zurückgekommen und auf einmal war der Müller da. Da habe ich gedacht, ich wusste gar nicht, dass der Müller noch lebt. Ich wusste gar nicht, dass der Müller noch lebt. Ich dachte, der ist schon Rentner oder vielleicht tot oder wie auch immer. Da habe ich mich auch gewundert. Also du siehst ja selbst bei diesem, die haben ja mit sehr viel Esprit und mit sehr viel Spirit da irgendwie gespielt. Selbst da irgendwann haben sie Müller eingewechselt. Also Nur mit jungen Leuten geht es nicht, sondern man muss natürlich irgendwie einerseits noch alte Hasen im Team irgendwie haben und man muss natürlich wissen, wann man die noch ein oder wann man die ein wechseln, sagt man in Deutschland, einwechseln kann oder wechseln soll. Ich würde sagen, das muss sich die Balance halten, um halt Europameister zu werden. Ich glaube nicht, dass du Europameister wirst, nur mit Typen, die noch grün hinter den Ohren sind. Du kannst nicht zu viele Müllers haben, aber den einen oder anderen Müller brauchst du noch. Ich weiß jetzt nicht, ob die Franzosen oder Engländer irgendwie so eine Art Müller haben, aber am Ende ist es auch egal, wer Europameister wird. Wichtig ist, dass Deutschland nächster Weltmeister wird.
Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, vielen Dank für deine Zeit, für den sehr spannenden Austausch zu dem frischen Wind,
Ja.
zu dem frischen, aggressiven und jungen und weiblichen
Ja.
Wind in deinem Vertrieb.
Ja.
Und
Ja.
ja, ich freue mich schon auf unser Folgegespräch.
Freue ich mich auch, Shalom. Freue ich mich auch.
Also, dir einen schönen Tag, bis dann.
Dir auch. Bis dann.
Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.